Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Bundestag haben die Abgeordneten heute eine schwierige Gewissensentscheidung getroffen. Es ging um die sogenannte Präimplantationsdiagnostik und die Frage, ob Gentests an Embryonen erlaubt werden sollen. Nach einer sehr emotional geführten Debatte stimmte eine Mehrheit für eine begrenzte Zulassung der PID. Eltern dürfen Embryonen bei künstlicher Befruchtung auf Gendefekte testen lassen, wenn sie eine Veranlagung für schwere Erberkrankungen oder ein Risiko für eine Fehl- oder Totgeburt des Kindes haben.
Katja Wallinger hat 3 gesunde Kinder. Darauf hat sie lange warten müssen. Nach einigen Fehlgeburten fuhr sie nach Brüssel zur Präimplantationsdiagnostik, kurz PID. Dieser Gentest an der befruchteten Eizelle war hier noch verboten. Dass PID nun legal ist, wurde höchste Zeit, sagt die dreifache Mutter.
Das ist, glaube ich, das Natürlichste auf der Welt, dass man diesen Wunsch nach einem Kind hat. Und wenn es nicht klappt und wir wissen, dass es medizinisch möglich ist, dass da geholfen wird.
Der Bundestag macht sich die Entscheidung nicht leicht. Ernst und emotional diskutieren die Volksvertreter quer durch alle Lager. Fraktionsgrenzen vergessen für einen Moment. Die Not der Familien, die mit dem Gentest schwere Erbkrankheiten ausschließen wollen, schildern die Befürworter.
Was sagen wir einer Frau, die erleben musste, wie ihr erstes Kind blind, taub und starr wird und dann in ihren Armen qualvoll erstickt und die jetzt Angst davor hat, dass sie das noch einmal miterleben muss?
Aber es ist doch in hohem Maße verantwortlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man entscheidet, als Mutter, als Vater, dass das eigene Kind nicht schweres Leid tragen soll.
Die Zulassung der PID wäre kein Dammbruch, denn es geht um wenige 100 Fälle im Jahr.
Doch einen Dammbruch befürchten die Gegner der PID, unter ihnen Bundeskanzlerin Merkel. Sie sagen, das Leben beginne mit der befruchteten Eizelle und sie fürchten den Weg hin zum genetisch vorsortierten Designerbaby.
Es geht gar nicht um den Streit, wann das Leben beginnt. Es geht um diese Unterschiedlichkeit. Wollen wir sie zulassen in unserer Gesellschaft, ja oder nein?
PID verhindert möglicherweise in einzelnen Fällen Leid, aber sie verhindert in jedem Fall das Lebensrecht von gezeugtem menschlichen Leben. Wir sollten das nicht tun.
Ein Kompromissantrag hatte in der Abstimmung keine Chance. Mit 326 zu 260 Stimmen war am Ende das Ja zu einer begrenzten Zulassung der Gendiagnostik überraschend deutlich.
Kritik am Ja zur PID kommt von den christlichen Kirchen. Kirchenvertreter, so berichten Abgeordnete, hätten bereits im Vorfeld der Entscheidung massiv für ein Verbot geworben, ohne Erfolg. Mit der begrenzten Zulassung der Gentests haben die Abgeordneten einem Gesetz zugestimmt, das in anderen europäischen Ländern längst Realität ist.
Die Neuregelung zur PID war nötig geworden, nachdem der Bundesgerichtshof im vergangenen Jahr Gentests an künstlich befruchteten Eizellen grundsätzlich erlaubt hatte. Vorausgegangen war die Selbstanzeige eines Arztes, der die PID zuvor bei 3 Paaren angewandt hatte.
Dieser Mann hat alles ins Rollen gebracht. Matthias Blöchle, Mediziner aus Berlin, mit seiner Frau im Bundestag. Er hatte sich vor 5 Jahren selbst angezeigt, nachdem er bei 3 Paaren mit Gendefekten hohe Risiken einer Tod- oder Fehlgeburt vermutete. Damals hatte er eine in Deutschland bislang verbotene PID durchgeführt. Dabei werden künstlich befruchtete Eizellen auf Erbkrankheiten untersucht. Die Kranken werden aussortiert, die Gesunden in den Mutterleib eingepflanzt. Dem Arzt drohte eine Haftstrafe. Doch dazu sollte es nicht kommen, denn der Bundesgerichtshof sprach Blöchle frei. Das deutsche Embryonenschutzgesetz war diesbezüglich nicht eindeutig. Am 6. Juli vergangenen Jahres schaffte ein Urteil Klarheit. Seitdem ist die PID in Deutschland in engen Grenzen erlaubt. Das hieß aber auch, dass ein neues Gesetz nötig wurde. Die Folge war eine gesellschaftliche Debatte über ein Ja oder ein Nein zur PID. Diese Debatte mündete in einem Beschluss der Zulassung der PID in engen Grenzen. Vielleicht ist Matthias Blöchle von der Tragweite seines damaligen Handelns selbst überrascht.
Ein weiteres Thema im Bundestag war heute die umstrittene Speicherung von Kohlendioxid in der Erde. Die Abgeordneten machten den Weg frei für ein Gesetz, das die Erprobung der Technologie bis 2017 vorsieht. Dem muss nun der Bundesrat noch zustimmen. Von der unterirdischen CO2-Speicherung erhofft sich die Bundesregierung einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz. Kritiker lehnen die Technik als zu gefährlich ab.
CO2, Kohlendioxid, schädigt das Klima. Deshalb soll es künftig nicht mehr in die Luft gepustet, sondern in unterirdischen Speichern gelagert werden. Carbon Capture and Storage, kurz CCS, soll verhindern, dass sich die Erdatmosphäre weiter aufheizt.
Ohne CCS werden bis zu 70% höhere Kosten beim Klimaschutz entstehen. Und ohne CCS werden wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen. Und das sage nicht ich, sondern das sagt der IPCC, der Weltklimarat.
In Kohlekraftwerken soll CO2 abgeschieden und verflüssigt werden. Mit Tankwagen wird es abtransportiert und in riesige unterirdische Lagerstätten verpresst. So wird es dem Klimakreislauf entzogen. Doch die CCS-Technologie weckt Ängste. Umweltschützer fürchten, dass das Gas aus den Kavernen wieder austreten kann.
Beim Thema CCS sollten wir nicht den Fehler wiederholen, den wir beispielsweise bei der Kernenergie gemacht haben, indem wir versuchen, irgendwelche Abfallstoffe irgendwo zu verstecken.
Wozu wollen wir uns ein neues Endlagerproblem unter die Füße pressen?
Sie hätten die Fragen beantworten müssen, wie das ist, die beispielsweise auch in der Anhörung aufgetaucht ist, mit möglichen Gefährdungen von Trinkwasserbelastung.
Bisher gibt es eine Versuchsanlage in Brandenburg. Doch der Vattenfall-Konzern droht, wieder aus der CCS-Technik auszusteigen. Denn eine Klausel im Gesetz ermöglicht es Bundesländern wie Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, CO2-Endlager zu verbieten. Und genau dort liegen die meisten möglichen Lagerstätten.
Angesichts der Affären um Plagiate in Doktorarbeiten haben sich Wissenschaftler dafür ausgesprochen, die Finanzierung der Hochschulen anders zu regeln. Wie viel Geld eine Universität bekommt, hängt unter anderem davon ab, wie viele Studenten bei ihr zum Doktor werden. Das sei problematisch, so die Vorsitzenden des Hochschulverbandes und der Hochschulrektorenkonferenz zur Zeitung Die Welt. Zuletzt wurde dem niedersächsischen Kultusminister Althusmann vorgeworfen, in seiner Doktorarbeit Zitate nicht gekennzeichnet zu haben. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins weiter erhöht um einen Viertelprozentpunkt auf 1,5%. Damit reagierte die EZB erneut auf die steigende Inflationsgefahr. Zuletzt war der Leitzins im April angehoben worden.
Zinsen hoch, Inflation runter. Das ist nicht nur der Wunsch von Jean-Claude Trichet, sondern das aktuelle Ziel der Geldpolitik der EZB. In den letzten beiden Monaten lag die Inflationsrate europaweit bei 2,7%. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann wird die Inflationsrate auch in den nächsten Monaten deutlich über 2% liegen. Hohe Energie- und Rohstoffpreise haben die Inflationsrate in die Höhe getrieben. Die EZB hat sich aber verpflichtet, die Teuerungsrate knapp unter 2% zu halten. Auf die Frage, wie es mit Portugal nach der Herabstufung durch die Ratingagentur Moody's weitergehe, lobte Trichet die Reformbemühungen des Landes. Auch künftig werde die EZB portugiesische Wertpapiere als Sicherheit akzeptieren. Die Lage in Griechenland, so der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, ist allerdings komplizierter.
Wir haben es hier mit einem Fall zu tun, in dem ein Land wahrscheinlich insolvent ist, aber gleichzeitig die beteiligten Parteien versuchen, zu vermeiden, das zuzugeben.
So auch die EZB, denn sie ist mittlerweile einer der größten Gläubiger Griechenlands.
We say no, full stop.
Nein, Punkt, sagt Trichet, auch zu einer Beteiligung privater Gläubiger, zum Beispiel deutscher Banken. Denn die könnte dazu führen, dass Griechenland von den Ratingagenturen für zahlungsunfähig erklärt werden könnte.
Auch in den USA bleibt die Haushaltslage angespannt. In 4 Wochen droht die Zahlungsunfähigkeit, wenn die Schuldenobergrenze nicht heraufgesetzt wird. Darüber verhandelte Präsident Obama heute mit führenden Kongresspolitikern. Er braucht die Zustimmung der Republikaner, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben. Obama schlug vor, Steuern zu erhöhen und bei den Sozialausgaben zu sparen.
Draußen Sommer, drinnen nachsitzen. Die freie Woche gestrichen. Die Parteiführer müssen das Land vom Bankrott bewahren. $4 Billionen in 10 Jahren will Obama einsparen. Dazu neue Steuerregeln. Sowohl internationale Ratingagenturen als auch der Währungsfonds hatten Washington gedrängt, bald zu handeln. Nun signalisieren die Konservativen auch Kompromissbereitschaft in Steuerfragen. Auch wir wollen Schlupflöcher stopfen, so deren Haushaltsexperte. Wir haben Firmen, die gar keine Steuern zahlen, andere zahlen 34%. Ist das etwa fair? Große Zugeständnisse machten Obama und die Demokraten bereits bei den Gesundheits- und Sozialausgaben, wo Kosten deutlich sinken sollen. Demgegenüber stimmten die Republikaner Kürzungen im Verteidigungsetat zu und weichen damit ab von der bisherigen Parteilinie. Wir hatten eine ehrliche Debatte, so Obama nach dem Treffen. Alle bekräftigten, dass wir unsere Arbeit erledigen müssen, um die Schuldengrenze zunächst anheben zu können. Schon kommenden Sonntag soll sich die Spitzenrunde wieder treffen.
Unter den Parteiführern wächst offenbar die Einsicht, dass sie den Konflikt nur gemeinsam lösen können. Das liegt nicht nur am Zeitdruck, sondern auch am Druck der Wähler beider Parteien, die Washingtoner Grabenkriege ziemlich leid sind. Das Einlenken der Republikanerchefs im Steuerstreit dürfte Beleg dafür sein, dass auch sie das erkannt haben.
In Libyen melden die Gegner von Machthaber Gaddafi Erfolge. Beim Vormarsch auf die Hauptstadt Tripolis seien sie bis Gualish vorgedrungen, 50 Kilometer vor der Stadtgrenze. Zudem konnten sie offenbar einen Vorort der Küstenstadt Litan unter ihre Kontrolle bringen. Dort hatte die NATO Augenzeugen zufolge in der Nacht Luftangriffe geflogen. Litan ist strategisch bedeutsam. Gaddafis Truppen sollen von dort aus Raketen in Richtung Misrata gefeuert haben, eine Hochburg der Aufständischen. Das auflagenstarke britische Boulevardblatt News of the World wird wegen eines Abhörskandals eingestellt. Schon vor 4 Jahren waren 2 Mitarbeiter verurteilt worden, weil Privathandys abgehört worden waren, etwa von Terroropfern und ihren Angehörigen. Jetzt brachten die Ermittlungen Hinweise darauf, dass die Abhöraktionen offenbar noch umfangreicher waren. Der Verleger Murdoch verkündete daraufhin das Aus für das Blatt. Sie zählt zu den beeindruckendsten Zeugnissen der Inka-Kultur, die Ruinenstadt Machu Picchu in den peruanischen Anden. Vor mehr als 550 Jahren wurde sie von den Inkas in über 2300 Meter Höhe in einen Bergrücken gehauen. Später geriet die Stätte in Vergessenheit. Erst vor 100 Jahren wurde Machu Picchu wiederentdeckt. Das wird heute in Peru gefeiert.
Vor 1,5 Stunden haben die offiziellen Feierlichkeiten an der historischen Stätte begonnen. Ganz Peru feiert sein Nationalheiligtum und die 100-jährige Wiederentdeckung von Machu Picchu. Über Jahrhunderte war diese Inka-Stadt verborgen, doch im Juli 1911 stieß der amerikanische Archäologe Bingham zufällig auf die überwucherten Ruinen. Dieser Tag wird nun gefeiert, vor allem auch im nahegelegenen Cusco, der einstigen Hauptstadt des Inka-Reiches. Aber viele Peruaner sind sauer, dass nun ein Amerikaner im Mittelpunkt steht, obwohl man weiß, dass schon Jahre vorher Einheimische Machu Picchu wiederentdeckt haben. Trotzdem ist für alle Peruaner heute ein besonderer Tag. Es ist ein Feiertag, weil eine intellektuelle, ausländische Person für unsere Geschichte viel getan hat. Aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass es unsere Kultur, die Kultur der Inka ist und wir als Nachfahren dieses Volkes diesen Respekt auch verdienen. Machu Picchu wurde wohl um 1450 erbaut, ein Weltkulturerbe, die besterhaltene Inka-Stadt, doch bis heute ist es ein Ort voller Geheimnisse.
Die Frauenfußball-WM hat einen Dopingskandal. 2 Nordkoreanerinnen wurden gestern wegen positiver Dopingproben suspendiert, und zwar vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kolumbien. Nach dem Spiel musste die ganze Mannschaft zum Test. Sie ist inzwischen abgereist.
In der niederländischen Stadt Enschede ist ein Tribünendach im Fußballstadion eingestürzt. Ein Mann wurde getötet, mindestens 14 Bauarbeiter erlitten Verletzungen. Nach Einschätzung der Polizei hing der Einsturz mit Renovierungsarbeiten zusammen. Die Fußballarena sollte vor dem Start der Saison auf 30.000 Plätze erweitert werden. In dem Stadion spielt der niederländische Vizemeister FC Twente Enschede.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 8. Juli.
Über Süddeutschland hat sich ein kleines Tief gebildet, das von Südwesten her für Regenfälle und stellenweise für unwetterartige Gewitter sorgt. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Die Regenfälle breiten sich in der Nacht über die Mitte nordostwärts aus, stellenweise regnet es stark, auch heftige Gewitter sind mit dabei. Am Tag regnet oder gewittert es im Osten und Nordosten mitunter noch kräftig, in den übrigen Teilen mal Sonne, mal Wolken, vor allem an der Nordsee und an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Im Süden weht der Wind am Freitag schwach, sonst mäßig, bei Schauern auch stürmisch. Heute Nacht 18 Grad in Berlin und 11 Grad in Ostfriesland. Am Tag 20 Grad an den Küsten und 26 Grad an der Neiße und am Oberrhein. Am Samstag leicht wechselhaftes Wetter, im Südosten einige teilweise kräftige Gewitter. So sehen auch der Sonntag und der Montag aus, wobei es sommerlich warm bleibt.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Karen Mioska. Darin Abhörskandal, das unrühmliche Ende einer Boulevardzeitung und Südsudan vor der Unabhängigkeit, Reportage aus dem umkämpften Grenzgebiet.